Hier ist Lora München auf der 92.4.
Hallo, hier ist die Popette Betancourt und ihr hört gerade Radio Uferlos auf 92.4.
Literaturverhör.
Wer nicht lesen will, kann hören.
Und zwar jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.
Mit H wie Hörspiel.
Politische Kunst und Kultur.
Dem Werkkreis Literatur der
Lora. Das Radio zum Mitmachen.
Werde Mitglied im Lora Förderverein.
Lora München. Der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Schule vorbei? Lücke zwischen Abi und Studium?
Was willst du mal machen?
Was mit Medien? Am liebsten Journalismus. Aber wie?
Queer Uferlos bei Radio Lora München hilft dir. Mit journalistischen Grundlagen, Inhalten und Technik.
Und mache dein eigenes Radioprogramm.
Alle Infos auf queeruferlos.de und auf Instagram.
Jung, divers, uferlos. Neue Stimmen im Radio. Gefördert im Rahmen des medienpädagogischen Förderprogramms von Stadtjugendamt München und dem Netzwerk Interaktiv. Kooperationsprojekt-muck.de.
Heute bei mir zu Gast im Studio ist Nino Krohn. Nino habe ich kennengelernt im Netz bei einem Spieleabend und er ist einer der vier jungen Menschen, die bei uns ihren ersten Podcast produzieren. Ganz aufregend. Und heute ist er zu Gast und wir zusammen werden uns unterhalten über Gott und die Welt, aber vor allem auch über die Natur, über Permakultur, über seelische Gesundheit und wie beides miteinander zusammenhängt. Bei Nino hat nämlich seinen Master gemacht in Psychologie. Er fängt demnächst eine Ausbildung an als Psychologe und er hat auch einen Kurs gemacht. Das Zertifikat ist noch nicht da oder noch nicht abgeschlossen, aber er hat einen Kurs gemacht zur Permakultur und ist auch auf diesem Gebiet Experte und in seiner Person vereint er beide Teile, beide Kontexte. Und darüber werden wir uns unterhalten. Herzlich willkommen, Nino.
Ja, hallo, Karin.
Dann fange ich jetzt an, mich mal zu befragen. Wir haben uns geeinigt, wir sagen du. Was ist eigentlich Permakultur?
Permakultur kommt, ich sage mal, aus dem Englischen von zwei Begriffen. Permanent Agriculture. Landwirtschaft, wie wir sie heute betreiben, ist nicht darauf ausgelegt, dass sie recht lange uns alle ernähren kann. Das geht jetzt gerade noch so gut, aber die nächsten 30 Jahre vielleicht auch noch und dann wird es eher dünn. Der Boden geht kaputt, wir machen einfach viel zu viel kaputt damit. Und Permakultur ist sozusagen eine Alternative dazu, es fällt unter die regenerative Landwirtschaft. Mit dem Ziel, natürliche Ökosysteme, die ohne den Eingriff des Menschen ja eigentlich perfekt wären, nachzuahmen. Also man möchte wieder zurück zu Kreisläufen und versucht dann in der Permakultur Tiere einzusetzen, bestimmte Pflanzengruppen miteinander zu kombinieren, wo man einfach davon weiß, die tun sich gegenseitig gut, und wie gesagt, wenn man jetzt ein bestimmtes Tier hat, eine Ziege oder ein Schaf, und die auf die Pflanzen loslässt, dass die dann so teilweise Arbeit schon verrichten, die wir entweder händisch machen müssten oder erst gar nicht dazu kämen, weil wir gar nicht diese Pflanzen anbauen würden.
Also bei den Tieren Also meinst du wirklich, das sind eher so vierbeinige Tiere? Weil im ersten Moment habe ich gedacht, das sind, du meinst bestimmt Raupen oder Käfer oder Läuse oder diese Art von Tieren.
Ja, die meine ich auch. Also das Problem momentan ist, dass die ja alle verschwinden, also die ganzen Insekten. Es wird ja alles viel weniger, weil wir viel zu viel düngen und einfach den Lebensraum kaputt machen. Und die brauchen wir aber natürlich. Und man möchte natürlich eine Grundlage für diese Tiere auch wieder schaffen, dass die sich wieder vermehren und ihre Arbeit auch verrichten können. Also ohne Zersetzer schauen wir ganz blöd aus. Und ich meine eigentlich alle Tiere, die irgendwie eine schöne Funktion, eigentlich eine eigentliche Funktion haben in der Natur. Die Tiere haben ja alle eine Funktion. Wir haben sie runterreduziert zur Fleischproduktion. Und eigentlich ein Lebensraum, Permakultur möchte einen Lebensraum für alle schaffen, für Pflanzen, für Tiere und für Menschen. Was wir ja jetzt eigentlich eher nur noch den Menschen zur Verfügung stellen wollen.
Und du meinst auch, dass es im großen Stil auch möglich ist, nicht nur im eigenen Garten, sondern auch industrielle Landwirtschaft?
Das ist schwierig zu beantworten. Aktuell sind wir, glaube ich, mit unseren Köpfen noch nicht so weit. Gerade in der Politik sind wir da ziemlich hinterher. Aber ich möchte eigentlich schon hoffen, dass das möglich ist. Also das, was ich lerne, da sagt man schon, dass es möglich sein kann, vor allem, weil der Anbau in der Permakultur viel effizienter ist. Das denkt man jetzt erstmal gar nicht, wenn man eben an so ein Maisfeld denkt und sich denkt, wie viel man da rausbekommt. Aber man sieht da halt auch gar nicht, wie viel man reinstecken muss. Also die Maschinen, die man drauflassen muss auf das Feld, die Dünger, die man da reinstecken muss, die ganze Kraft, die da reingesteckt wird, um Pesten fernzuhalten, da steckt so viel Aufwand drin, dass es letztendlich weniger effizient ist als die Permakultur. Und das hat der Mensch, die Politik noch nicht so verstanden. Und deshalb hält er noch fest an der typischen Monokultur.
Ich glaube, ich habe so ein bisschen verstanden, was Permakultur ist. Aber was sind jetzt eigentlich die Vorteile für die Umwelt? Also warum ist das erstrebenswert?
Also für die Umwelt, für uns, das ist ja immer so die Frage, machen wir jetzt Dinge der Umwelt zuliebe oder weil wir gern noch ein bisschen mehr länger leben würden? Für mich geht das miteinander einher. Also wir können ja nur länger leben, wenn es der Umwelt gut geht. Und was jetzt gerade passiert, ist, dass wir die Böden so kaputt machen, dass wir, wenn es regnet, dann rutschen ganze Flächen weg, und also davon. Und die ganzen, also der Vorteil von Permakultur ist eben, wie gesagt, ein Kreislaufsystem zu erschaffen, in dem es keine Abfälle gibt, in dem man von außen nicht enorme Mengen an Energie überhaupt reinstecken muss, sondern dass man merkt, das ist ein in sich geschlossener Kreislauf, der sich selbst am Leben erhält. Also wenn man sich zum Beispiel Büffel oder Kühe anguckt, die düngen natürlich, wenn die rumlaufen, und fressen dann wiederum irgendwelche Gräser ab. Und wenn man diese Tiere frei weiterziehen lassen würde, wie es in den USA früher üblich war, bevor die Büffel, ich glaube 300 Millionen Büffel oder so wurden durch die Kolonisierung ermordet, sage ich mal. Wenn man das einfach so den natürlichen Kreislauf überlassen würde, was man in der Permakultur versucht nachzuahmen, dann regeneriert sie sich selbst. Dann brauchst du keine Maschinen groß einsetzen.
Und bedeutet das auch, dass ich auch nicht mehr so viel Gift einsetzen muss?
Ja, also natürlich. Also wir düngen gerade alle unsere Felder. Also wenn man von oben mal drauf guckt, auf Bayern zum Beispiel, man denkt sich, ach wie schön, lauter kleine Vierecke. Und so, wir düngen ja diese ganzen Felder mit sogenannten NPK-Düngern, also die Phosphor, Stickstoff und ich glaube Kalium oder sowas da drin ist, was der Boden von Haus aus eigentlich hätte, was Pflanzen eigentlich in den Boden ziehen würden. Und dadurch, dass wir aber nur noch eine einzige Sorte von einer Pflanze, wie zum Beispiel den Mais in einem Feld haben, der Mais kann das nicht in die Erde ziehen. Deshalb müssen wir das künstlich dazugeben, machen die Böden dadurch kaputt. Mit den Maschinen stoßen wir natürlich auch wieder CO2 in die Luft, wo jetzt ja jeder weiß, dass man das vielleicht reduzieren sollte. Aber auch, was mir halt auch am Herzen liegt, ist, dass man mit Permakultur Ernten schafft, die ja auch für dich gesünder sind. Also wo du einfach weißt, da sind jetzt keine Pestizide, keine Herbizide, keine Fungizide dran, sondern ich esse diesen Apfel und ich weiß, der tut mir wirklich gut. Was man ja von Obst und Gemüse immer denkt, ne? Ich esse was Gesundes, ich tue mir was Gutes. Und das macht mich so traurig, dass man meint, man ist gesund und man steckt sich eigentlich die ganzen Gifte doch wieder rein. Und das ist eben ein weiterer Vorteil der Permakultur, dass man darauf verzichten kann. Was halt auch, was für Vorteile hat die Permakultur, wir haben ja total eine Desertifikation der Welt, also das wird ja alles trockener und so weiter, und die Permakultur ist ja auch wirklich ein Mittel, das das adressiert, das wirklich sagt, okay, wie kann man Wasser auf einem Grundstück halten, statt dass es die Erde mitträgt und wegrennt, sondern wie halte ich es auf dem Grundstück und kann dadurch auf Erdoberflächen, die komplett ausgetrocknet sind, eigentlich wieder grüne Oasen aufbauen. Und das ist so leicht, es ist wirklich nicht so schwer. Es muss halt ab und zu mal regnen. Einmal im Jahr ein großer Regen reicht eigentlich. Und da gibt es jetzt auch schon Projekte in Indonesien, ich weiß nicht. In Afrika und in Asien gibt es Projekte, die eben dieser Desertifikation entgegensetzen wollen durch Permakultur, und es funktioniert. Und wenn man sich den Globus mal anschaut, wie beige alles wird, dafür kann man auch die Permakultur einsetzen.
Das finde ich jetzt ganz spannend, was du sagst. Und da könnte ich richtig anschließen, weil du hast es ja jetzt so angedeutet, bitte widersprich mir, aber dass wir uns ja durch die heutige Landwirtschaft und das dadurch, wie wir essen und was wir essen, ja doch auch ein bisschen innerlich vergiften, obwohl wir denken, ja, wir essen so gesund, ja, und natürlich Obst, also gerade auch Österreich, Italien, Obst wird ja dermaßen gespritzt, ja, und auch industriell angebaut, das stimmt ja alles. Das mit dem inneren Vergiften, da muss ich ja sagen, ja, vielleicht wirkt sich das ja auch auf mein Gemütsleben aus, ja, also wenn ich nur noch so industriell esse und auch gar nicht mehr weiß, woher das eigentlich kommt und wie so ein Apfel wächst. Also ich war in Italien und ich war auch in Österreich vor kurzem, und da sind die Äpfel ja richtig so an quasi Weinstockreben, ja, gezüchtet, und da gibt es überhaupt gar keinen Apfelbaum mehr, und ich bin immer jedes Mal doch so ein bisschen so, huch, ich möchte aber meinen Apfelbaum behalten, weil ich den so toll finde und weil mir das Freude macht, einen Apfelbaum anzugucken. Wie siehst du das denn? Gibt es da irgendwie Zusammenhänge?
Ja, die denke ich zumindest, dass es die gibt. Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch, dadurch, dass er seine Natur im wörtlichen Sinne verlassen hat, also dadurch, dass wir jetzt eigentlich nur noch in Städten und in Räumen sitzen, dass wir uns dass wir uns damit nichts Gutes getan haben. Man kennt ja auch so die Zahlen, 300 Millionen Menschen auf der Welt sind depressiv. Das sind ja nur die offiziellen Zahlen. Ich denke mal, mindestens genauso viele nochmal, wo man das gar nicht weiß. Und das sind ja alles so Dinge, da sprechen wir drüber und nicken und sagen, ja, okay. Aber das eigentlich sagt es doch aus, es geht uns nicht gut. Es geht uns seelisch nicht gut. Und für mich, ich habe mich gefragt, ja, wieso denn eigentlich nicht? Was ist denn los? Und natürlich kann man da jetzt Dinge wie Kriege dazu zählen oder es läuft mit dem Partner nicht so gut. Das sind dann, also solche Sachen wie mit dem Partner ist dann vielleicht was auf persönlicher Ebene und so weiter. Aber ich glaube, so unter all dem liegt irgendwie auch dieses Problem, dass wir uns eine Welt geschaffen haben, für die wir gar nicht gemacht sind. Und plötzlich geht es uns nicht gut. Und die Antwort wäre so leicht oder so leicht zu identifizieren, meiner Meinung nach. Und wir gucken überall Ratgeber, Coaching, Therapie, XY. Und wenn wir mal spazieren sind oder mal um den See laufen, merken, oh, das tat jetzt gut. Dass wir da mal nicht eins und eins zusammenzählen können und uns ein bisschen mehr auf die Natur wieder einlassen, das würde uns allen gut tun. Und ich denke, das ist auch Voraussetzung, um wirklich dieses ganze Thema mit dem Klimawandel irgendwie in den Griff zu bekommen, ist eben erstmal eine Verbindung zur Natur wieder zu spüren, weil wieso soll ich mich für etwas einsetzen, mit dem ich nichts zu tun habe?
Are you ready to come?
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92.4, im Münchner Kabel auf 96.75. Auf DAB Plus, montags bis freitags täglich 21 Stunden und als Stream und Podcast rund um die Uhr.
Es gibt ja inzwischen viele Firmen, die mir ihr Produkt verkaufen, weil es super, super umweltverträglich ist, weil es ressourcenschonend ist. Ich nenne das Greenwashing. Du hast gesagt, das ist grüner Kapitalismus. Was hältst du denn davon? Ich meine, das ist doch wirklich Augenwischerei.
Ja.
Was kann man dazu noch weiter sagen?
Ich denke, da geht es primär um ein reines Gewissen und nicht wirklich um eine Veränderung zum Besseren. Natürlich geht es mir als Verbraucher wahrscheinlich besser, wenn ich 2 Euro mehr bezahle und habe Biofleisch als Güteklasse, ich glaube D oder E, was das ist. Geht es mir natürlich irgendwie besser. Ich stelle mir dann das Schwein vor, wie es draußen rumrennt und irgendwie glücklicher ist. Dass das aber alles letztendlich auf den gleichen Prinzipien basiert, wie der Rest des Kapitalismus, also dem Verbraucher irgendwas vormachen, sodass er möglichst viel bezahlt und ein möglichst gutes Gefühl dabei hat, muss man ja nicht dazu sagen. Das ist ja irgendwo klar. Also für mich ist das genauso wie E-Autos, dass es wahrscheinlich besser ist, als einen Verbrenner zu fahren, will ich ja gar nicht bestreiten, aber es ändert nicht wirklich das, was verändert werden muss, um eine lebenswerte Zukunft zu kreieren. Und von dem her halte ich nicht so viel davon, wenn ich jetzt dieses T-Shirt kaufe und dafür wird ein Baum gepflanzt. Das ist für mich einfach, das gibt die Verantwortung ab an andere und gibt mir ein gutes Gefühl und ich kann mich zurücklehnen und mir 10 T-Shirts kaufen, für die wahrscheinlich keine Ahnung, wer dafür wieder arbeiten muss und welche Abgase da dafür wieder ausgestoßen werden. Und von dem her vertraue ich darauf nicht. Ich glaube eher, dass wir ein komplettes Umdenken bräuchten. Und da hat der Kapitalismus nicht so viel damit zu tun.
Ich finde es auch schwierig, weil ich habe jetzt vor kurzem auch gelesen, dass WWF ja verkauft auch vielleicht nicht durchgehend, aber zum Teil auch das Logo einfach an Firmen, dass die Firmen sich damit schmücken können, ja, und die Standards für die Firmen sind sehr, sehr niedrig und da geht es einfach auch nur um Geld zu akquirieren. Also da weiß ich auch nicht, also die, was ich auch in den Nachrichten gehört habe, die Verkaufszahlen, also von den Bio-Fleischprodukten im Supermarkt, ja, belaufen sich nur auf 1% des Umsatzes. Mhm. Und bei mir ist es auch so, ja, die Haltungsform 4, das ist halt dann die Bio-Haltungsform. Und ich leiste mir das. Aber erstens weiß ich, dass auch viele Menschen gar nicht das Geld haben. Die Lebensmittel sind ja sehr sprunghaft teuer geworden. Ja. Aber das ist natürlich auch so eine Frage der Gesetze. Also was bedeutet dann Haltungsform 4 und ist es dann wirklich so viel besser für die Tiere wie 2? Also Standard, was man im Supermarkt bekommt, ist einfach durchgängig 2. Und da braucht es vielleicht auch Umdenken auf längere Sicht, dass man einfach irgendwie in der Gesetzgebung ja das verändert und sagt, nee, wir wollen aber für alle Tiere und sowieso weniger Fleisch essen, das ist ja auch okay, finde ich total okay. Aber wenn dann eben die Tiere auch besser halten.
Ja, also ich denke, das ist eigentlich, es ist sehr schwierig, weil wir wir werden immer mehr und wir haben halt einen westlichen Standard. Wir alle wollen diesen westlichen Standard leben und auf nichts verzichten. Und dann wird es schwierig mit Tierwohl, weil wie sollst du das unter den Hut bekommen? Wir müssten eher mal hinterfragen, ob wir das auch alles wirklich brauchen. Ob es wirklich wichtig ist, dass ich am Morgen meine Wurst auf dem Brot habe oder ob ich auch einfach was anderes drauf tun könnte. Und ich glaube, dass es halt schwierig dann auf den Einzelnen zuzugehen und zu sagen, bitte kauf Bio und bitte iss nur einmal die Woche Fleisch. Das ist halt schwierig, wenn das andere 3 Euro billiger ist und ich dafür 5-mal Fleisch essen kann. Es ist halt schwierig, wenn an das Gewissen eines Einzelnen zu appellieren oder an die Vernunft des Einzelnen zu appellieren. Wir sind keine vernunftbasierte Gesellschaft. Und daher glaube ich jetzt auch nicht, dass das was bringt, zu sagen, du als Einzelner, du als Konsument, mach das und das anders. Also ich bin da mit dir d'accord, dass man das einfach wahrscheinlich anders regulieren muss. Oder halt, und das ist halt sehr utopisch, dass sich eine Änderung in unserem Mindset irgendwann etabliert. Und ich habe so die Befürchtung, dass es erstmal irgendwie richtig knallen muss, bevor sich was bei uns ändert.
Ja, das ist ja auch das Thema, wie gehen wir überhaupt mit unserer Umwelt um? Und wir sind ja also hier im katholischen Bayern, aber überhaupt durch die Religion in Europa sind wir ja sehr geprägt. Und es steht ja schon im ersten Buch Mose, sagt Gott zu Adam und Eva, seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Welt untertan. Und das ist jetzt schon, ja, also das Alte Testament ist ja schon fast 3.000 bis 4.000 Jahre alt, ja, und seit Jesus geboren wurde, rechnen wir ja 2.000 Jahre dazu. Also das ist ja eine wahnsinnige Prägung der Menschen. Mhm. Und das ist, auch wenn jetzt die Menschheitsgeschichte an sich ja ein paar Millionen Jahre ist, da sind dann halt 4.000 Jahre auch ein bisschen Pillepalle, aber trotzdem ist es ja eine Prägung. Also da müssen wir ja wirklich erstmal langsam umdenken, dass wir vielleicht nicht Chef sind, Chefin, Lieblingswort von mir, sondern dass wir vielleicht Teil des Ganzen sind und dadurch auch unsere Haltung zur Umwelt verändert.
Ja, genau, also darum geht es auch in der Permakultur, dass man sich nicht abgesondert von allem anderen als Mensch versteht, sondern wirklich versteht, dass man dazugehört, dass man einfach auch ein Teil des Ganzen ist, wie es eben alle anderen Lebewesen auch sind, die wir brauchen und die uns, ja gut, uns brauchen die eher weniger. Wenn wir gut auf sie aufpassen würden, dann würden sie uns schon auch brauchen können. Aber das sehe ich auch so. Also der Mensch ist einfach sehr hoch nasig geworden. Und jetzt sieht man ja, was passiert. Also es ist ein bisschen schief gelaufen. Hatte der Gott, oder wer hat das geschrieben, das Testament, hatte nicht so hatte keinen guten Plan.
Das haben Menschen geschrieben, die aber ihre Gotteserfahrung aufgeschrieben haben.
Ja, genau.
Wenn wir uns als Teil der Natur fühlen würden, was anzustreben ist, was würden wir Menschen davon haben? Würde es uns dann besser gehen? Wäre ich dann glücklicher?
Ja. Also ich will gar nicht sagen, meiner Meinung nach schon, weil ich bin davon ziemlich überzeugt, dass, wie du vorhin gesagt hast, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderttausende es den Menschen gibt, den Homo sapiens, aber auch unsere Vorfahren und wie auch immer, wir kommen aus der Natur. Wir sind es über viele, viele Jahre hinweg gewöhnt gewesen, in der Natur zu sein und uns daran zu bewegen, daran aufzuhalten. Und plötzlich ist das weg. Also das ist ja wirklich eine Entwicklung der letzten, ich sag mal, diese wirklich Großstädte der letzten 200 Jahre, der letzten 100 Jahre, dass das so angestiegen ist. Das ist ja für die Mehrheit, nee, wie sagt man, für die meiste Zeit unserer Geschichte total unnatürlich. Und jetzt befinden wir uns in diesen unnatürlichen Strukturen, auf die unser Gehirn eigentlich noch gar nicht angepasst ist. Und plötzlich sprießt es mit Diagnosen von ADHS oder Depressionen. Und ich denke mir halt, dass wir das einfach so akzeptieren, dass uns unsere Spezies, dass es ihr nicht gut geht. Und ich glaube halt, dafür gibt es halt irgendwo diesen unterliegenden Grund dafür, dass wir in einer Welt leben, die gar nicht für uns gemacht ist.
Das klingt logisch für mich. Und du meinst also, wenn wir Menschen mehr in die Natur gehen würden, dass wir doch ein bisschen mehr Ausgeglichenheit hätten. Also unser Gefühlshaushalt, unsere Gefühle wären ein bisschen ausgeglichener. Wir könnten da irgendwie doch mehr andocken, sag ich jetzt mal. Oder wir könnten uns auch mehr zugehörig fühlen zu dem großen Ganzen.
Ja, also ich denke, wenn man sich eben mit etwas beschäftigt und sich daran dann wohlfühlt und Zeit damit verbringt, dass man dann auch eine Verbindung aufbaut und spürt. Und diese Verbindung fehlt uns zur Natur inzwischen, also den meisten Menschen oder vielen Menschen. Und wenn ich diese Verbindung nicht spüre, dann setze ich mich ja auch nicht ein für die Natur. Ich denke, wir müssen eine Verbindung aufbauen zur Natur, Zeit mit ihr verbringen und merken, wie wichtig sie uns ist. Jeder kennt das ja, wenn man mal im Wald spazieren war oder mal um den See gelaufen ist. Man fühlt sich hinterher irgendwie befreit und gut. Und wieso kultivieren wir das dann nicht mehr? Wieso vergessen wir das dann so schnell und dann geht es uns wieder schlecht? Und ich denke generell, das ist ja auch so der Grund, wieso, ich sag mal, die Permakultur mich gefunden hat, ist, weil sie eine Sinnhaftigkeit herstellt. Also Sinn, wenn man das Wort definieren möchte, dann habe ich so verstanden, dass Zusammenhänge verstehen bedeutet, Sinn zu erkennen und Sinn zu haben. Und die Permakultur, die besteht ja nur aus Zusammenhängen. Und dieses Beispiel finde ich ganz schön. Entweder ich gehe morgens ins Büro, komme am Nachmittag, Abend irgendwann raus, oh, ich muss noch einkaufen, ja gut, hole ich mir bei Lidl oder Aldi oder wie auch immer noch schnell mein Obst und Gemüse und dann vergehen 5 Tage, Mist, ich habe vergessen, ich habe ja noch das Zeug im Kühlschrank und jetzt wird es schlecht oder wie auch immer, ja gut, schmeiße ich halt weg. Ja, nichts davon hat irgendeinen Sinn oder irgendeinen Zusammenhang, weil ich diese Arbeit, die ich verrichte, am besten noch vor irgendeinem Computer und ich gebe irgendwelche Zahlen ein, die hat nichts damit zu tun, dass ich mit dieser Gurke, die ich dann gekauft habe, oder diesen Apfel, man erkennt keinen Sinn dahinter, außer dass das Geld, das ich mit dieser Arbeit verrichte, mir diese Gurke kaufen kann. Wenn ich aber anfange, Sprösslinge hochzuziehen und mich drum kümmere und schaue, dass die richtigen Verhältnisse haben. Und dann wächst da so eine Gurke vor sich hin und ich ernte die irgendwann und teile sie am besten noch mit irgendwelchen Freunden, mache einen Salat draus. Dann ist von Anfang bis Ende ein Sinn in der Geschichte. Und ich glaube, das ist essentiell dafür, dass es uns gut geht, dass wir diese Sachen wieder verbinden und verstehen und sie mit anderen teilen können. Und jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, ich weiß nicht mehr, was deine Ausgangsfrage war.
Kein Problem. Ja, das war genau meine Ausgangsfrage nach dem Sinn und nach der seelischen Ausgeglichenheit.
Also,
weil das führt mich dahin, dass ich dass ich mir überlege, ich bin Großstadtmensch, ja. Also bewusst bekennender Großstadtmensch, dass ich überlege, ja, wie kann ich in die Natur gehen? Also ich lebe in München, auch in innerhalb des Mittleren Ringes, wie das hier in München so schön heißt. Was gibt es denn für mich, also die Natur zu erleben?
Ja, also ist natürlich schwierig in der Stadt, das muss man schon dazu sagen, da ist der Zugang einfach schwierig. Was München jetzt natürlich der Vorteil ist, man kann sich in ein Regio setzen und man ist recht schnell an irgendwelchen Seen oder fast schon in den Bergen. Das ist schon mal schön. Aber so für den Alltag ist das jetzt auch nicht die Lösung. Schwierig, muss man sagen. Man kann natürlich gucken, dass man in irgendeinen Park sich manchmal begibt. Allein so ein paar Bäume um sich rum zu haben. Also einfach vielleicht auch so graduell die Exposure Time, sage ich mal, erhöhen und vielleicht einfach auch zu merken, okay, ich schaue mir jetzt einfach mal, da ist nur ein Baum hier, aber den schaue ich mir mal an und dann schaue ich mir den mal genauer an und dann sehe ich ja auch, dann gucke ich mir mal ein Blatt an und ich merke ja, wow, das Blatt in sich ist ja Perfektion, also die Natur ist Perfektion und dann glaube ich, kommt das von alleine, dass man dann suchen wird, wo finde ich mehr Bäume? Ja, wo finde ich den nächsten Park? Ja, wo finde ich denn das nächste Gebiet, Naturschutzgebiet oder wie auch immer? Also ich denke, das kommt vielleicht dann auch, indem man anfängt, sich dafür zu öffnen und zu interessieren.
Da muss ich dir recht geben und bei mir ist es aber so, ich gehe dann raus. Ich habe auch drei Parks direkt vor der Haustür. Ich fahre auch mit dem Regio raus und gehe wandern und dann komme ich vollkommen glücksüberströmt wieder nach Hause und denke, oh ja, am Wochenende mache ich das wieder. Und am Wochenende ist es dann aber so, dass mein Sofa so verführerisch ist und mein innerer Schweinehund, den ich Bruno getauft habe, sagt, oh nö, wir bleiben heute zu Hause, ist doch viel schöner. Hast du da einen Tipp, was ich machen könnte? Obwohl ich ja dieses Glücksgefühl hatte in der Natur, ist es dann, mich aufzuraffen, oh, das fällt mir manchmal so schwer.
Erst heute habe ich in so einem Buch, was ich gerade gelesen, dass die Erinnerung an ein Gefühl viel schwächer ist als das Gefühl, was man jetzt gerade hat. Und in dem Moment fühlst du natürlich, oh, jetzt faul sein, schön. Und kannst dich nicht mehr so ganz so gut daran erinnern, wie schön es doch war im Wald. Und das Problem mit Bruno ist, dass der bequem ist. Der ist, da muss man sich nicht anstrengen, ist entspannt und so. Und auf kurze Sicht ist das natürlich die schönere Wahl, irgendwie zu sagen, ja, entspannen, schön seine Muskeln nicht aktivieren. Aber das ist halt auch das Problem des Ganzen, ist, dass wir so auf Bequemlichkeit aus sind. Also unser ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, immer bequemer zu werden, immer weniger selbst sich bewegen zu müssen. Also allein Lieferdienste, Autos, E-Scooter, und weniger denken zu müssen, AI. Und das Problem ist irgendwie, dass man dabei verkümmert. Also das ist ja ganz bildlich mit Muskeln, wenn du die nicht benutzt, verkümmern die, werden die weniger. Und das ist das Problem mit der Bequemlichkeit, dass wir einfach verkümmern. Und auf lange Sicht ist es halt total gut, wenn man sich ab und zu mal, wenn man den Bruno zur Seite schiebt und sagt, nee, ich gehe jetzt raus. Und auch wenn es ein bisschen regnet, ich gehe raus.
Ja, da hast du so recht. Und also ich bin in verschiedenen Wanderzirkeln und mir hilft es dann, wenn ich mich verabrede. Also wenn ich mir Begleitung suche, Begleiter, Begleiterin, eine Gruppe oder beste Freundin oder so, und dann mich verabrede, da rauszugehen. Also das hilft mir schon, weil wenn ich dann müsste ich ja nicht nur mir sagen, nö, ich mach heute nicht, sondern dann müsste ich ja, sag ich mal, der besten Freundin auch sagen, nee, ich mach nicht. Und ich weiß ja, dass die so gerne rausgeht und dann ist das schon nochmal so ein Motivationsschub, das dann auch wirklich zu machen.
Ja, diese Verbindlichkeit ist natürlich, wenn man sich nicht nur für sich selbst verantwortlich ist, sondern irgendwie auch für eine andere Person. Bei mir ist das so, bin jetzt auch nicht 3 Stunden spazieren und habe überhaupt kein Programm dabei. Also ich höre halt sehr, sehr gern Musik und höre da dann einfach die Musik. Und dabei lasse ich dann vielleicht auch meine Gedanken schweifen, das finde ich dann, das tut gut. Oder ich lade mir auch mal einen Podcast runter, den ich dann anhören kann, wenn ich einfach jemanden anderen zuhören möchte. Oder ich nehme mal eine kleine Kamera mit und fotografiere irgendwas. Also einfach so, dass es auch vielleicht einen Anreiz gibt, rauszugehen. Und wie du sagst, eine Begleitung dabei haben, wenn man eben, wie ich, lieber alleine rausgeht. Ich mag das nicht immer, jemanden dabei zu haben. Bin ich trotzdem irgendwie nicht allein. Und das reizt dann irgendwie auch. Dann verbindet man auch mit dem Spazierengehen vielleicht was ganz anderes als Langeweile oder zu wenig Reize, sowas.
Ja, das stimmt schon. So langsam kommen wir zum Schluss unserer kleinen Unterhaltung und da würde ich dich halt gerne fragen, hast du Träume für die Zukunft?
Für meine Zukunft, ja, oder?
Für deine Zukunft, aber natürlich auch in unserem Gesprächskontext jetzt. Was wäre für dich so eine ideale Situation? Ich meine, dass wir jetzt unsere Welt nicht von heute auf morgen verändern können, aber was wäre so Impulse, die wir setzen könnten?
Ja, also wir können natürlich die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Ich erwische mich oft, wie ich da so ein bisschen zu romantisieren tendiere. Weil ich sage ja früher und ich kann dieses früher gar nicht ganz genau definieren. Ich denke dann immer an sowas wie Jäger und Sammler und dann zeigen mir alle den Vogel, aber und das ist unmöglich, irgendwie so wieder zurückzugehen. Will man auch wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich würde mir wünschen, dass wir anfangen zu verstehen, was es bedeutet zu leben, also dass wir das kapitalistische Verständnis davon über den Haufen werfen und merken, lebendig sein ist eben mit Freunden was Gemeinsames zu essen und mit ihnen in der Erde rumbuddeln und auch die Natur wieder zu beleben, statt sie zu töten. Und ich hoffe einfach, dass die Permakultur sich durchsetzen wird. Sie ist meiner Meinung nach eigentlich so mit die einzige Lösung, die wir für zumindest das landwirtschaftliche Problem haben. Und ich hoffe einfach, dass der Mensch seine Verbindung zur Natur anfängt zu spüren. Ja, letztendlich hoffe ich mir einen kompletten Systemwechsel. Also den wünsche ich mir.
Ach so, nur so die Kleinigkeit.
Ja, wenn du mich nach meinen Wünschen fragst. Ja.
Okay. Ja, das war jetzt total spannend. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Also ich finde es richtig, richtig toll, mal von dir so deine Weltsicht gehört zu haben und auch vor allem diesen Bogen zu spannen, das finde ich total schön, von der Natur und auch ja seelische Gesundheit, mentale Gesundheit, innere Ausgeglichenheit und Es war ja auch so jetzt zum Jahreswechsel in den Medien sehr präsent, die Einsamkeitsstudien. Und das sind ja nicht nur die alten Menschen, sondern es sind ja auch viele junge Menschen, kamen dabei ja auch raus. Und da einfach sich zu verbinden mit einem Menschen, aber auch mit der Natur sich zu verbinden und sich im steten Wandel dann sich auch wieder zu erneuern. Also das finde ich total spannend, da mal so mit dir darüber geredet zu haben. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Schule vorbei? Lücke zwischen Abi und Studium?
Was willst du mal machen?
Was mit Medien? Am liebsten Journalismus. Aber wie?
Queer Uferlos bei Radio Lora München hilft dir. Mit journalistischen Grundlagen, Inhalten und Technik.
Komm am Donnerstag,
den 28. November ab 19 Uhr ins LES in die Müllerstraße 26
und mache dein eigenes Radioprogramm.
Alle Infos auf queeruferlos.de und auf Instagram.
Jung, divers, uferlos. Neue Stimmen im Radio, gefördert im Rahmen des medienpädagogischen Förderprogramms von Stadtjugendamt München und dem Netzwerk Interaktiv. Kooperationsprojekt-muck.de.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.